Werbung.
Haustiere sind viel mehr als nur süße Begleiter. Studien zeigen, dass sie unsere Gesundheit positiv beeinflussen. Sie senken das Stresslevel, den Blutdruck und sorgen für mehr Bewegung im Alltag, zum Beispiel durchs Gassigehen. Viele Tierhalterinnen berichten außerdem von mehr Wohlbefinden und fühlen sich weniger einsam.
Ja, Anne, dann kannst du deinem Kater Friedel mal offiziell Danke sagen. Wobei das beste Dankeschön ist am Ende, wenn du dich auch gut um seine Gesundheit kümmerst. Wenn's hart auf hart kommt, hilft da eine gute Absicherung.
Absolut. Und damit sind wir bei unserem Partner Lassi, eine Versicherung für Hunde und Katzen, die besonders stark auf Vorsorge setzt. Also nicht nur bezahlen, wenn schon was passiert ist, sondern dich auch im Alltag unterstützt.
Und dazu gibt's die praktische Lassi-App. Da bekommst du Tipps, kleine Übungen und Unterstützung rund um die Tiergesundheit. Wenn du regelmäßig was für deinen Liebling machst, kannst du sogar Punkte sammeln und die Rabatte sichern. Bis zu 50 Euro für Hunde und 25 Euro für Katzen.
Und falls doch mal eine Tierarztrechnung ansteht, sorgt Lassi für eine schnelle Erstattung, oft sogar innerhalb weniger Minuten.
Richtig klasse finde ich auch die Telemedizin. Da kann jede Hunde- und Katzenmami rund um die Uhr per Videocall mit Tierärzten sprechen. Gerade abends oder am Wochenende, wenn Unsicherheit herrscht, ob es wirklich ein Notfall ist, ist das echt Gold wert.
Und dazu gibt's noch ein jährliches Vorsorgebudget, zum Beispiel für Impfungen, Wurmkuren und die Zahnpflege und einen Kundenservice, der Montag bis Samstag erreichbar ist.
Damit kommen wir zum Tipp für unsere Hörerinnen und Hörer. Wer vorsorgen will, sollte unbedingt auf www.lassi.de reinschauen. Mit dem Code SCHLAU15 bekommst du 15 Euro Rabatt aufs erste Jahr.
Werbung Ende.
Audio Now.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge von Schneller Schlau mit einem neuen Wissenshäppchen von der Redaktion PM. Mein Name ist Jens Schröder und bei mir ist heute Martin Scheufens. Der ist oft mit Physikfragen betraut bei uns, weil er Physiker ist, aber er ist auch historisch sehr interessiert und sehr bewandert. Deswegen geht es heute um eine Geschichtsfrage oder vielmehr, Martin, möchtest du vielleicht sagen, um eine Geschichtenfrage, oder?
Das stimmt. Ich habe dir extra was rausgesucht. Es war dein Lieblingsthemen.
Genau, du hast mir eine Frage aufgeschrieben, die sich um eine historische Sage dreht. Und zwar, welchen historischen Kern hat die Sage um Krabat? Das hat mich gleich erstmal gewundert, weil ich kenne das eigentlich gar nicht als Sage, sondern als Kinder- oder Jugendbuch von Ottfried Preußler. Also darüber reden wir heute.
Erstmal hallo Jens. Ja, also ich habe auch Krabat erstmal kennengelernt durch dieses wunderbare Buch von Ottfried Preußler, das er 1971 geschrieben hat und das ja auch bis heute noch populär ist. Als Jugendlicher war es mit Abstand mein liebstes Buch, muss ich sagen, obwohl...
Oder aber so düster, ne?
Es ist ziemlich düster, das stimmt. Der Tod spielt eine große Rolle, also für ein Kinderbuch oder ein frühes Jugendbuch ist es doch sehr ungewöhnlich, aber ich fand es deswegen sehr beeindruckend. Und es hat mich auch noch lange beschäftigt, auch noch, als ich ein bisschen älter wurde. Und irgendwann habe ich mich dann mal mit dem Buch beschäftigt. Ich wollte mal ein bisschen mehr darüber wissen und war dann ganz überrascht, als ich gemerkt habe, dass Ottfried Preußler diese Figur Krabat gar nicht erfunden hat, sondern es ist eine sorbische Sage. Die Sorben, die sind ja eine von den vier nationalen Minderheiten in Deutschland. Sie leben in der Lausitz, also in der östlichsten Ecke unseres Landes. Und ich finde, dass man von ihnen viel zu wenig mitbekommt, dass unsere Gesellschaft diese Gruppe und auch ihren kulturellen Schatz viel zu wenig würdigt, obwohl sie ja zu Deutschland dazugehören. Und zu diesem kulturellen Schatz gehören eben auch die vielen Sagen, die sie haben und zu diesen Sagen eben auch die Sage um Krabat.
Aber bevor du jetzt noch mehr über Sorben und ihre Sagen sprichst, vielleicht eine kleine Zwischenfrage von mir, denn vielleicht haben ja nicht alle Zuhörerinnen und Zuhörer das Buch gelesen oder haben das vor so langer Zeit gemacht, dass sie jetzt eine kleine Auffrischung brauchen. Mir ginge es ähnlich, glaube ich. Also kannst du einmal ganz kurz erzählen, worum geht es in der Sage oder in dem Buch von Ottfried Preußler um Krabat?
Also im Buch ist Krabat ein Waisenkind, das durchs Land zieht und bettelt. Und eines Tages kommt er zu einer Mühle und wird dort angestellt als Mühlknappe. Aber das ist keine normale Mühle, sondern es wird betrieben von einem dunklen Zauberer. Und die Knappen, so wie Krabat, die lernen dort das Handwerk der dunklen Zauberei, sind aber auch zugleich eben diesem bösen Mann unterstellt. Und irgendwann will Krabat da raus und ob er es eben schafft, das muss jetzt jeder selber nachlesen, das verrate ich jetzt nicht. In dem Buch greift Preußler viele Elemente auf, die es auch in den sorbischen Sagen gibt. Und eine dieser Elemente ist, dass der böse Zauberer ein Freund ist vom Kurfürsten August des Starken.
Ja, aus Sachsen, der Kurfürst war das, ne?
Genau, das ist der sächsische Kurfürst und in diesem Bereich liegt eben auch die Gegend der Sorben. Und da gibt es halt eine nette Episode in dem Buch, da fliegen dann der Zauberer und Krabber zusammen zu dem Kurfürsten nach Dresden. Sie nutzen dabei eine fliegende Kutsche und während sie dann durch die Luft fliegen, knallen sie gegen den Kirchturm von Kamenz, wodurch dann die Kirchturmspitze schief wird. Oder eine andere Episode ist dann, dass erzählt wird, woher sich eigentlich der Zauberer und der Kurfürst kennen, nämlich die waren zusammen in den Türkenkriegen und der Zauberer hat angeblich dann dem Kurfürsten das Leben gerettet.
Man merkt richtig, wie begeistert du davon bist. Jetzt gehst du sehr ins Detail. Lass uns mal ganz kurz zur Ausgangsfrage zurückkommen, nämlich zu der Frage, was hat das für einen historischen Kern? Jetzt hast du ein paar Sachen erzählt, von denen ich ziemlich sicher bin, dass die keinen historischen Kern haben. Also vielleicht ist der Kirchturm in Kamenz schief, aber eine fliegende Kutsche wird das mit einem dunklen Zauberer nicht verursacht haben. Was ist jetzt genau historisch an der Geschichte?
Beginnen wir von ganz von vorne. Es hat tatsächlich einen Krabat gegeben.
Ah, echt? Das kann man genau sagen. Ist nachgewiesen, ja?
Ja, also es gibt ein Vorbild für Krabat. Er hieß nicht Krabat, er hieß Johann Schadowitz. Und er lebte von 1624 bis 1704. Am Ende seines Lebens besaß er einen Gutshof in der Oberlausitz in Särchen, einem Ort, der auch im Buch vorkommt, sowie alle Orte, die im Buch vorkommen, tatsächlich auch existieren. Dieser Johann Schadowitz hatte ein spannendes Leben, denn sein Leben beginnt nicht in der Lausitz. Er war kein Sachse, er war kein Sorbe, sondern ein Kroate. In jener Zeit schuf sich der Kurfürst von Sachsen eine Leibkompanie aus kroatischen Reitern, denn die Kroaten galten als die besten und tapfersten Reiter und viele Fürsten in Europa wollten solche kroatischen Reiter als Aushängeschild haben und eben auch der Kurfürst in Sachsen. Und Schadowitz gehörte eben zu dieser Garde-Kavallerie des sächsischen Kurfürsten. Er war also tatsächlich auch mit dem damaligen Kurfürsten in Sachsen bekannt. Das waren zuerst die Vorgänger von August dem Starken und später wahrscheinlich auch mit August dem Starken selbst. Und was auch stimmt, was auch im Buch vorkommt, ist eben, dass Schadowitz in dem Türkenkrieg 1683 mitgekämpft hat. Er war tapfer, er stieg immer weiter auf. Und als er dann in Ruhestand ging, erhielt er vom Kurfürsten ein Geschenk, nämlich einen Gutshof in Särchen.
Aha, und der wurde dann wahrscheinlich in der Sage zur Mühle umgedeutet, oder wie war das? Also jetzt müsste doch die Geschichte anfangen, die nachher zur Sage geworden ist.
Genau, jetzt beginnt die eigentliche Sage, oder zumindest der Kern, aus der sich dann die Sage herausgebildet hat, nämlich jetzt sind wir in der Lausitz. Und dort sitzt eben Schadowitz auf seinem Gutshof und dieser Gutshof blüht unter ihm auf. Wahrscheinlich, weil er ein gebildeter Mann war, ein weit gereister Mann, der viele neue Ideen mitbrachten, die auch dann sehr viel Erfolg hatten. Für die Menschen vor Ort muss er eine faszinierende, aber auch etwas verängstigende Gestalt gewesen sein. Er war ein Fremder, er besaß eine andere Kultur, er hatte andere Sitten, er hatte einen komischen Akzent, dann war er eben sehr gebildet, er hatte Kontakte zum Kurfürsten, das war ja auch was ganz Besonderes. Dann ein Punkt, der damals sehr, sehr wichtig ist, er war ein Katholik unter Protestanten, also auch schon mal auf jeden Fall ein ganz komischer Kerl. Und dann hatte er eben mit seinen Methoden sehr viel Erfolg. Und da hatten die Menschen das Gefühl, das konnte offenbar nicht mit rechten Dingen zugehen. Irgendwas war mit ihm komisch. Er musste wahrscheinlich mit dunklen Mächten im Bunde sein. War der Kern dieser späteren Sage.
Aber was du gerade beschreibst, klingt ja gar nicht nach Krabat. Das war ja der Waisenjunge. Das klingt ja vielmehr nach diesem bösen Müllermeister, der Zauberer war.
Genau, da hast du recht. Also in den allerfrühesten Sagen sind Krabat und der Zauberer ein und dieselbe Person. Also Krabat ist der dunkle Müllermeister. Man muss sich jetzt vorstellen, dass für die Menschen der Johann Schadowitz eine komplexe Figur, eine schwer zu verstehende Figur war. Auf der einen Seite verdankten sie ihm ja sehr viel Gutes, weil es der Gegend sehr gut ging durch ihn. Aber auf der anderen Seite hielten sie ihn eben für jemanden, der mit dem Teufel im Bunde steht. Und diese unvereinbaren Seiten, die haben sich dann später zuerst mal in diese eine Figur vereint und dann später haben die sich getrennt, aufgespalten in zwei Figuren, nämlich einmal der böse Müllermeister und der gute, hilfsbereite Lehrling Krabat.
Also, okay, Schadowitz stand Pate also sowohl für den bösen Zauberer als auch für den guten Krabat, das hat sich später aufgeteilt. Aber was mich noch wundert, er hat ja einen ganz anderen Namen. Also Schadowitz hat ja mit Krabat irgendwie nichts zu tun. Woher kommt denn jetzt Krabat?
Krabat ist eine alte oder regionale Version des Wortes Kroate. Also die Herkunft von Schadowitz steckt im Namen Krabat.
Ah, wir hatten letztlich eine Folge mit einer ähnlichen Verbindung. Da habe ich mit Jochen hier gesprochen. Und zwar über die Geschichte der Krawatte, die, und das war mir wirklich unklar vorher, eben auch auf das Wort Kroate zurückgeht. Die Folge kann ich also nur empfehlen. Aber jetzt hier zum Abschluss nochmal hier. Was ist denn jetzt aus Schadowitz alias Kroaten Krabat geworden in der Historie? Also in der echten Geschichte.
Johann Schadowitz starb 1704 und der wurde begraben in der Kirche von Wittichenau. Und in dieser Kirche gibt es noch heute eine Gedenkplatte an ihn. Diese kann man sich anschauen und ich habe sie auch selbst gesehen. Denn weil ich so ein großer Fan von Krabat bin, wollte ich...
Man merkt das ein bisschen.
Nur so ein bisschen, minimal merkt man das. Ja, also weil ich wollte unbedingt mal die originalen Orte sehen. Ich wollte mal gucken, wo das alles war. Und dann bin ich tatsächlich mal vor ein paar Jahren in der Zeit zwischen um Weihnachten herum dorthin gefahren. Also just zu der Zeit, wo auch die Geschichte im Buch beginnt. Und es war wirklich... wie im Märchen, ich hätte es mir nicht besser vorstellen können, überall lag Schnee damals und Raben flogen durch die Gegend, als ich dann in die Lausitz hineingefahren bin. Es war genau wie im Buch. Und dann habe ich dann eben die Orte mir angeschaut, in Schwarzkollm, wo dann zum Beispiel diese Mühle laut dem Buch steht. Da gibt es mittlerweile so ein Touristending, also auch eine alte Mühle, die kann man sich mal anschauen. Spannender fand ich allerdings dann eben die historischen Orte und damit einmal die Kirche in Wittichenau, wo eben diese Gedenktafel hängt, und der Kirchturm von Kamenz, wo er angeblich ja mit seiner fliegenden Kutsche dagegen geknallt ist. Wobei, so richtig schief war der Kirchturm jetzt nicht. Allerdings hatten die ja auch seitdem sehr viel Zeit, die zu reparieren.
Ja, also möglicherweise haben sie ihn wieder gerade gebogen. Martin, vielen Dank für diese unerwartet persönliche Geschichte am Ende noch. Wusste ich gar nicht, dass du da mal vorbeigefahren bist. Und ich würde jetzt am liebsten gleich das Buch nochmal aus dem Regal nehmen. Ich glaube, wir haben es noch im Kinderzimmer. Und nochmal lesen. Falls ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, auch unerwartete Geschichten habt oder Fragen, die ihr uns stellen wollt, schreibt uns doch gerne an schlau@pm-magazin.de und dann versuchen wir, daraus auch mal eine Folge für unseren Podcast zu machen. Danke fürs Zuhören und Martin, danke fürs Erzählen. Tschüss.
Tschüss.
Schneller Schlau, der kurze Wissenspodcast von PM.
Zum Schluss möchte ich euch noch einen Podcast aus meinem Netzwerk empfehlen. Und dafür lasse ich am besten die Podcaster selbst zu Wort kommen.
Hallo, wir sind Vater, Tochter, Weltgeschehen. Wie der Name schon sagt, sind wir Vater, Andreas.
Das bin ich.
Und Tochter, Olivia.
Olivia, genau.
Ich.
Und wir reden so ein bisschen über das Weltgeschehen, was so gerade anliegt und aktuell ist natürlich. Und dann gibt es natürlich auch immer die besten Anekdoten aus dem Privatleben. Überwiegend natürlich von Olivia, weil die erlebt einfach mehr als ich.
Würde ich jetzt nicht so sagen. Dennoch freuen wir uns natürlich sehr, wenn ihr mal reinschaltet und uns zuhört. Und unseren Podcast findet ihr auf Audio Now und überall dort, wo es Podcasts gibt.
Audio Now.